Ja, Tim. unser gutes altes Intro mittlerweile. Wir sind wieder da, Folge 203. Wenn ich es vorhin richtig reingeschrieben habe. In die Sachen. Jo, 204. Oh, was? Ey. 204, Folge 204. 203 war letzte Woche. Wahrscheinlich war ich gerade den Instagram-Post gemacht habe im Designer, deswegen für letzte Woche 203. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Aber ja, 204. Ja, bei mir war ein bisschen was los. Wochenende, langes Wochenende gehabt, viel Werkstatt, viel fertig gemacht, viel angefangen. Bei dir war auch Kurs?
Oh, bei mir war was los, ja.
Irgendwas mit Brotmesser habe ich gesehen.
Nicht nur Brotmesser. Oh.
Ja, diese Kursgeschichten, die werden nie alt.
Ja, soll ich mal anfangen?
Ja, gerne. Ey. Gerne.
Ich hatte ja letzte Woche schon so ein Banger-Kurs, sag ich mal, mit 3 Leute und 5 Messer. Das war ja schon eine knackige Nummer. Da haben wir ja auch auf jeden Fall wieder Überlänge gemacht. Da waren ja auch 2 Brotmesser dabei aus einem Low-Layer wilden Damast. Und da hatte ich ja auch gesagt, wir hatten spontan ein Schälmesser aus so einem Reststück Torsionsdamast gemacht. Jo. Und das ging ja alles eigentlich ganz gut. Jetzt war diese Woche auch ein Kurs mit 2 Leuten, die letztes Jahr schon da waren. Die hatten letztes Jahr den letzten Kurs gemacht des Jahres, letzten November. Und hatten damals schon gesagt, sie würden gerne nochmal kommen und ein Brotmesser machen. Also es waren 2 Leute, die sich nicht kannten, hatten aber beide gesagt, sie hätten nochmal Bock. Gesagt, getan. Und einer von beiden hat noch einen Kumpel mitgebracht. Waren wir also zu dritt und 2 Brotmesser. Und einer hatte mir vor ein paar Monaten schon geschrieben, er würde gern irgendwie Torsionsdamast probieren, wenn das möglich ist. Und da habe ich mir gedacht, jo, passt. Beim anderen hatte ich noch im Hinterkopf, dass er Rosendamast machen wollte. Hatte auch extra ja mal so einen großen 10er VHM Bohrer bei Ali bestellt, dass man in einem Kurskontext ohne Weichglühen gut sowas machen kann. Und ja, die kamen dann auch überpünktlich, 20 Minuten vor 9. Und dann haben wir schon ein bisschen gequatscht. Ich war gerade noch fertig am Vorbereiten. Und long story short, ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass alle 3 gesagt haben, ach ja, wir machen Torsionsdamast.
Aha.
Gesagt, getan, musste ich natürlich dann nochmal komplett neuen Stahl vorbereiten. Ich hatte ein Paket vorbereitet. Und es ist ja selber das zweite Mal, also ich habe bisher 2-mal Torsionsdamast geschmiedet. Einmal, das erste Mal hatte ich aus dem Stück auch 2 oder ich glaube sogar 3 Messer gemacht. Das zweite Mal hatte ich nur ein Stück tordiert und noch gar nichts draus gemacht. Das lag jetzt ein halbes Jahr rum. Dementsprechend bin ich jetzt auch nicht der Profi, was das angeht. Ich habe aber gedacht, ich mache einfach mal die doppelte Menge Stahl pro Person. Und zwar immerhin 1,4 Kilo. Also es waren 2 Meter Stahl pro Person. Und da habe ich gedacht, das wird ja wohl passen für 2 Brotmesser jeweils. Chefmesser hat der dritte ja gemacht, ganz normal. Und es war wirklich, boah, also ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so geschwitzt im Kurs. Weil es hat wirklich gerade so gereicht für die Brotmesser. Scheiße. Weil es ist ja doch, also ich wollte halt ein bisschen auch was lernen aus dem Torsionsdamast, aus meinem ersten Versuch. Mein erster Versuch ist ja auch ein schöner Damask gewesen, aber die Torsion kam ja nicht wirklich raus, weil ich halt einfach den Fehler gemacht habe, dass ich den Stahl ausgeschmiedet habe auf Maß. Und das funktioniert halt bei Torsion nicht. Ja, du musst wirklich da ordentlich reinschleifen, damit das Muster schön rauskommt. Sprich, 5, 6, 7 Millimeter Material und dann runterschrubben ist eigentlich schon besser, als das jetzt auf Maß auszuschmieden. Und dementsprechend wollte ich es jetzt halt auch für den Kurs machen, dass ich gesagt habe, hey, gerade ein Brotmesser, die waren übrigens 32 Zentimeter lang, also auch wirklich ordentliche Brecher. Habe ich halt gesagt, ja komm, dann also wollen wir ja jetzt auch das Muster nicht so extrem in die Länge strecken, ne, weil du ziehst es ja dann schon deutlich auseinander, gerade auch wenn du es paperst. Sieht man das halt schon extrem bei solchen Mustern, dass es halt vorne, wo es getapert wurde, auseinandergezogen ist und hinten ist es viel feiner. Sieht halt ein bisschen doof aus.
Mhm.
Das Problem an Torsion ist ja aber, dass der recht gerne und schnell an den Seiten einreißt, wenn man den platt macht. Und das ist da halt auch passiert. Und ich wollte halt schon eigentlich so 40 bis 45 Millimeter Breite mal anpeilen, dass man noch ein bisschen Puffer hat und so ein 40 Millimeter breites Brotmesser am Ende rauskommt. Und das war wirklich so eine knappe Kiste. Holy shit. Also wir haben 80 Lagen gemacht. Das heißt, wir haben uns einmal Feuerverschweißen gespart. Aber und da habe ich dann gedacht, okay, dann sind wir ja eigentlich gut in der Zeit, ne? Einmal Feuerverschweißen gespart, dadurch ja auch einmal abkühlen lassen und runterflexen gespart und dafür halt tordiert. Dann habe ich gedacht, naja gut, das wird ja schon passen in der Zeit, ne? So kommt ihr dann am Ende ungefähr aufs Gleiche raus. Kam überhaupt nicht aufs Gleiche raus.
Scheiße.
Also am ersten Tag haben wir auch bis nach 8 gemacht auf jeden Fall. Das waren dann auch wieder, ja, 11,5 Stunden, ja.
Boah.
Schon krass. Also für mich ja noch länger. Aber das war schon ordentlich.
Scheiße.
Und ja, das Problem ist halt, ich habe halt dann schon auch den Anspruch, das ordentlich zu machen. Und ich wollte ja auch neue Sachen probieren, um selber was draus zu lernen.
Mhm.
Und dementsprechend ist es dann halt viel, ja, Zeit, die nochmal drauf geht, um zum Beispiel nach dem Profilschleifen nochmal an die S gehen, nochmal richten oder nochmal ein bisschen an der Schneide ein bisschen Material in die Höhe ziehen sozusagen, dass man ein bisschen höhere Klinge hat und so lauter so Sachen halt. Ne? Das frisst dann am Ende unglaublich viel Zeit, wenn man es irgendwie dann doch noch diese Kleinigkeiten machen will.
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz finde ich, ist es extrem geil geworden. Wir haben den Damast richtig eng tordiert, also auch im Vergleich zu meinen bisherigen Torsionsdamast bestimmt 2 oder 3 Mal so eng gemacht. Ich habe auch das Stück, das ich jetzt noch hatte, rumfliegen hatte, habe ich auch nochmal mit tordiert, nochmal viel, viel enger. Und das sind meiner Meinung nach jetzt so, das war mein Takeaway von dem Kurs, die zwei wichtigsten Sachen beim Torsionsdamast, wirklich eng tordieren und nicht auf Maß schmieden, sondern schön dick lassen den Stahl. Dann wird es auch echt geil mit dem Muster. Um vielleicht nochmal so ein paar kleine, ich weiß ja nicht, für den, den es interessiert, so ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen sind beim Torsionsdamast. Also, wie gesagt, Ausgangspaket 1,4 Kilo, am Ende übrig geblieben. Klinge sind, ich glaube, 150 Gramm oder so, also 90% Verlust. Das ist halt schon echt Wahnsinn. Sonst haben wir so knapp unter 30 mm Rundstäbe ausgeschmiedet, 80 Lagen und die halt, wie gesagt, ziemlich, also ja, recht eng tordiert. Ich habe jetzt leider keine Zahl mehr im Kopf. Ich glaube, nee, ich weiß es nicht, bevor ich Quatsch erzähle. Was mir auch aufgefallen ist, dass man, ich hatte erst gedacht, es macht Sinn, irgendwie
Hälfte-Hälfte zu tordieren, dass du erst das untere Ende richtig eng machst, dann das obere Ende richtig eng. Aber das hat irgendwie überhaupt nicht gut funktioniert. Viel besser war es, wirklich das ganze Stück richtig knackig heiß zu machen und dann zu drehen. Ja, und das Einzige, was ich für mich bei meinem Stück jetzt nochmal probieren werde, ist wirklich diese ganzen Rillen vom Tordieren einmal glatt schleifen und dann schauen, ob der weniger stark einreißt oder ob es gleich ist. Da war jetzt halt im Kurs überhaupt nicht mehr die Zeit dazu, das zu probieren. Aber ja, genau. So viel zum Thema Torsion. Ich muss sagen, früher fand ich es irgendwie, er hat es mich überhaupt 0,0 abgeholt.
Mhm.
Aber aktuell finde ich es irgendwie ziemlich geil. Kann doch schon was.
Ja, sieht auch echt ansprechend aus. Durch die Torsion da, das Muster.
Ist halt auch mal was anderes, ne?
Mhm.
Also der eine von denen, der jetzt letztes Jahr auch dabei war, der hat schon 9 Messerschmiedekurse gemacht. In ganz Deutschland und angrenzendes Gebiet.
Krass.
Also auch beim Ruig in den Niederlanden.
Ah.
Ich habe ihn jetzt auch mal nach Salzburg geschickt zu Andi und Albert. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da mal vorbeischaut. Muss ich sie mal fragen, ob er da war. Weil der ist, was das angeht, wirklich, also das ist echt krass. Und der hat auch wirklich alles schon gemacht, gefühlt. Außer halt Torsionsdamast, deswegen war das ganz cool. Und Brotmesser hat er auch noch nicht gemacht. Also ist halt schön, dass ich ihm auch was Neues zeigen konnte. Aber ja, also da hat man natürlich schon gemerkt, dass da Handgriffe besser sitzen. Logischerweise, wenn man das schon so oft gemacht hat. Und ja, ich würde sagen, die Ergebnisse sprechen für sich. Ich muss ihm mal noch eine Mail schicken. Ich habe ja nach lange mal wieder was gepostet dann. Und der Frankie, der Kitchen Knife Guy, hat geschrieben, one of the nicest bread knives I've ever seen. Das muss ich ihm mal noch schicken, dass er da ein Kompliment bekommen hat von jemandem, der zumindest schon mal viele Messer in seinem Leben in der Hand hatte.
Ja.
Ja, aber es sind auch wirklich, wirklich geil geworden, alle drei. Und ich habe es endlich mal gemacht. Das habe ich letzte Woche leider versäumt. Ich habe mal ein Brot mitgebracht, auch Sonntag. Weil bisher, also es war jetzt schon der dritte Brotmesserkurs. Aber bisher haben wir die halt geschliffen und ja, man geht da mit den Fingern dran und denkt sich, boah, das ist schon wirklich übel, also wie bissig und spitz und alles das ist, fühlt sich echt brutal an. Aber du hast ja keinen Schnitttest, so kannst du ja nicht durch Papier ziehen. Und da habe ich mal Brot mitgebracht und das war wirklich, also ich war extrem überrascht, wie krass gut die doch schneiden.
Mhm.
Weil ich bisher schon, ehrlich gesagt, immer der Meinung war, Brotmesser, handgeschmiedet, ist jetzt vielleicht nicht so das Sinnvollste, weil selbst ein 20-Euro-Brotmesser schneidet halt wirklich gut. Da gibt es jetzt halt nicht so viel, was man besser machen kann, finde ich. Nicht wie bei einem normalen Küchenmesser, wo Taper, schön dünn ausschleifen, so Sachen halt einfach extrem wichtig sind.
Ja.
Ich finde, das fällt halt bei dem Brotmesser auch der richtig guter Stahl oder so. Das fällt bei dem Brotmesser alles, finde ich, eher weg. Deshalb habe ich bisher immer gedacht, eigentlich ist es Quatsch, ein handgeschmiedetes Brotmesser zu machen. Aber jetzt bin ich doch vom Gegenteil überzeugt, muss sagen, die waren doch schon sehr, sehr ordentlich.
Ich muss auch mal wieder rein ins Brotmesser-Game.
Mach mal wieder eins.
Ja, ich habe ja das eine, wo ich gemacht habe vor Jahren, aber das ist immer noch bollenscharf, das ist crazy.
Ja.
Ne?
Ja.
Also klar ist, dadurch, dass dieser Wellenschliff ist ja dann so gemacht, dass in den Wellen geht ja die Schärfe nicht zurück. Weil wie denn? Weil selbst wenn du irgendwie auf dem Brett schneidest oder so, dann werden die ja nicht abgenutzt, sondern die bleiben ja, und deswegen hast du halt ewig, ewig lang richtig gute Schärfe. Und wenn du es selber machst, kannst du es ja auch selber nachschleifen. Das ist ja das große, der große Bonuspunkt. Das
stimmt, ja.
Aber bis es mal nachgeschliffen werden muss, dauert es, glaube ich, keine Ahnung.
Ach ja, wie lange? Ja, also ich wollte gerade sagen Jahrzehnte, aber also 10 Jahre bestimmt, wenn es
ja, bestimmt. Das ist crazy. Aber gerade, wo du Frankie, The Kitchen Knife, ansprichst, ich habe mir den Merch bekommen,
ja,
ich bestellt habe bei ihm. Und das war auch witzig. Kam halt einfach so ein Standardpaket an oder so ein, ja, mit Edding groß meine Adresse drauf geschrieben und noch auf dem Versandlabel auch nochmal. Und ich so, hat es dann gepostet und so, und er so, ah, geil, dass es angekommen ist und so. Und er hat bei Google geschaut und es sieht ja aus wie so ein Bergdorf. Und ich so, naja, also jetzt come on. Keine Ahnung, was sie da in Kanada drüben da denkt.
Ja, wieder Adressen gestalkt.
Genau. Und dann hat er gesagt, nee, er wollte nur doppelt sicher gehen, ob da auch alles stimmt und so. Und hat es auch extra gelabelt und so. Und ich so, nee, passt schon alles. Und da haben wir auch noch ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe ja auch dieses Klingen für gutes Messer, Blood and Wine genannt. Also ich dachte, das passt irgendwie. Und dann hat er geschrieben, dass es ja heißt wie der DLC bei The Witcher 3. Und ich so, ja, genau. Und dann haben wir uns noch über das Spiel unterhalten und so. War echt witzig. Also echt ein cooler Typ, wenn man da so in Kontakt kommt.
Ja, super sympathisch. Aber er ist aus den USA, oder?
Nee, Kanada.
Ach, Kanada. Mhm. Ah, okay. Ja, dann ist er unkompliziert mit dem Versand.
Das stimmt. Habe ich mir auch gedacht. Das ist echt unkompliziert, also gar keinen Stress. Genau, ja, aber ist krass, ich muss auch mal wieder eins. Vor allem jetzt mit dem neuen Coffin-Style und so könnte es auch ganz gut aussehen.
Oh, ja.
Kombiniert, aber ja, ich habe, wie gesagt, ganz ein langes Wochenende. Ja.
Sorry, nochmal abschließend zum Brotmesser. Weil ja, ich appelliere ja auch immer an alle Leute, macht mal eins, weil es ist wirklich, macht wirklich Bock. Und es war diesem Kurs auch wieder so, ne? Die wollten so lang wie möglich rauszögern, den Wellenschliff anzufangen. Mhm, weil sie da natürlich Schiss vor hatten, alles zu verkacken. Und ich sag ja immer, das ist super easy und das ergibt sich alles irgendwie von selbst. Ja? Ich mache nichts, außer mir die Höhe anzureißen. Das ist das Einzige, was ich markiere. Und der Rest ergibt sich eigentlich von selbst. Und ich habe es denen gezeigt, ich habe es denen dann 2, 3 Wellen vorgemacht. Und dann haben die einfach mal angefangen und dann waren sie fertig und haben gesagt, ey, eigentlich, es war gar nicht mal schlimm.
Nee.
Deswegen sage ich ja immer, ne, man muss das einfach mal machen.
Ist es wirklich nicht. Und es kommt auch nicht drauf an, wie, also, naja, kann man jetzt sehen, wie man will, aber ich habe ja nur eine 25mm Rolle, an der ich den mache und dann ist der schön weit. Aber trotzdem, es ist auch völlig okay, du brauchst ja nicht irgendwie, manche machen das ja mit dem Dremel oder so, keine Ahnung, das ist ja
also oder mit einer wie heißen die Kettensägepfeile vorm Härten und so.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja. Denke ich mir so, okay, das ist schon auch eine Möglichkeit, aber die werden erstens, glaube ich, richtig aggressiv dann, ne? Die der Wellenschliff, wenn du es desto kleiner die Wellen sind, glaube ich, oder vermute ich, aber
stimmt.
Also das ist einfach geil.
Also ich mache ja tatsächlich, ich habe mir ja auch für den Pavel noch eine Rolle gebaut. Mhm. Ich hatte es ja auch erst mit der 25er gemacht und jetzt habe ich eine 8mm Rolle. Auch das ist schon auch brutal.
Ach krass, aber immerhin, 8 ist auch schon noch im
gut handelbar im halt, ne?
Guten Bereich, ja.
Viel weniger geht auch, ehrlich gesagt, halt auf dem Bandschleifer.
Bestimmt.
Bei dem einen sind, glaube ich, 5 Bänder zerrissen dabei. Ui. Ja, ich weiß auch nicht, was der geschafft hat. Ich glaube, er ist immer mit der Spitze irgendwie ins Band gekommen von der Welle und hat es dann quasi einmal so durchgeschnitten. Ja.
Ja. Ja, musste. Ja, hey, das ist alles Handling Learning. Und so. Hey, Learning. Ist gar nicht so easy. Gar nicht so easy. Ich stand auch vor so einem Scheideweg letzte Woche. Ich habe dann dieses Messer für Klingen für Gutes fertig gemacht. Ne? Die zweitseitige Handsended Apex Ultra ging eigentlich relativ gut. Ich habe mir dann nämlich noch bei Rockblade Killens die Guesswein Die Maker bestellt, die 150er, die sind ein bisschen weicher noch als diese General Purpose, wo ich immer bestelle. Und dann geht es natürlich noch ein bisschen besser auf dem harten Apex, den Grundschliff von Hand drauf zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, okay, sieht geil aus mit dem Finish und so. Aber so eine Senfpatina habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, gell? Und dachte ich mir, boah, das wird schon geil aussehen.
Machen, ja.
Wird schon geil aussehen mit dem Messing und dem dunklen Holz und so und der Gravur. Und dann dachte ich, soll ich es wagen? Aber wenn es scheiße aussieht, muss ich alles wieder wegschleifen, ne? Und dachte ich, naja, komm, egal, ich probier's mal vorsichtig. Und dann habe ich so einen stinknormalen Bautzener Senf oder so, was wir da im Kühlschrank haben, genommen. Der gute Bautzener. Und habe es ein bisschen mit Dijon-Senf gemischt. Keine Ahnung, ob es was gebracht hat oder so. Ich weiß es nicht.
Feine, ja.
Ja, wir haben alles da. Billig und teuer. Und dann habe ich die erste Schicht aufgetragen. Und dann wirklich 15 Minuten lang draufgelassen. Und das Interessante ist ja immer, bei der Senfpatina, da wird ja nicht die Stelle, wo der Senf drauf ist, wird ja nicht, also reagiert ja nicht, sondern eher die Stellen, wo es nur so leicht Senf drauf ist, beziehungsweise so diese Zwischenstellen oxidieren dann oder reagieren dann mit dem Sauerstoff. Das ist ganz interessant zu sehen. Also da, wo nachher so ein richtiger Batzen Senf drauf ist, da passiert gar nichts. Also du könntest praktisch das ganze Messer in den Senf eintunken. Das würde nach dem Abwaschen so rauskommen wie vorher. Mhm. Und es sind einfach diese leicht nur gesenften Stellen oder die betupften. Deswegen mache ich es auch immer mit dem Schwamm. Da hast du immer unterschiedliche Stellen, ne? Und das habe ich dann viermal gemacht. Vier Wiederholungen, jeweils so eine Viertelstunde, 10 Minuten gewartet, weil ich habe nebenher Pizzateig gemacht. War, glaube ich, am Samstag, wo ich es gemacht habe. Dann hatte ich jederzeit in der Küche und so. Und dann ist echt ein gutes Finish draus geworden. Und dann habe ich es noch verklebt. Und dann ist das Ding jetzt fertig. Und ich muss es noch wegschicken zu Meerschatt. Dann muss ich noch eine Messerrolle bestellen heute bei Amazon, wo ich das einpacke und hinschicke. Aber ich bin echt zufrieden. Hat alles gut funktioniert. Das Tiffany im Kontrast mit dem wahrscheinlich Koa und Messing ist ganz cool. Passt auch zum Thema und die Griffform. Also ich finde, es handelt sich sehr gut oder es lässt sich sehr gut handeln. Ich habe so ein bisschen so Trockenschnitte gemacht in der Küche und halt ausprobiert. Aber ist, glaube ich, schon ganz geil. Und die Länge ist auch ungewohnt. Die 32 Millimeter von dem her und die Höhe auch. Also ist schon crazy dann, wenn es fertig ist, das in der Hand zu halten. Aber ich habe den Balancepunkt ganz gut getroffen. Ist so auf dem Pinch-Grip-Punkt, so mehr oder weniger, mit diesen zwei Messing-Inlays im Griff, hat es ganz gut hingehauen, das Gewicht ein bisschen nach hinten zu holen, in den Griff rein. Aber da bin ich schon sehr stolz drauf. Jetzt muss ich noch scharf machen. Und dann ist da vielleicht mal hier noch eine kleine Karte dazu oder so, wo ich ein paar Infos draufschreibe für den Gewinner. Und ansonsten habe ich das abgeschlossen und dann habe ich noch eine Custom Order angefangen und gestern fertig gemacht, und zwar dieses Toe Pincher mit SG2 Suminagashi und Toxic Green Griffschalen mit schwarzen Pins. Und das hat auch ganz gut funktioniert, ne? Ist jetzt mittlerweile kein großes Ding mehr. Nur das Ätzen von dem SG2 ist immer so ein, da bin ich mir noch nicht sicher, wie am besten der Weg ist. Entweder nur Gator Piss oder Eisen 3 und Gator Piss oder nur Eisen 3. Ich habe jetzt mal nur Eisen 3. Das kommt immer ein bisschen anders raus, dieses SG2 unten, was das Ätzen angeht. Das bildet auch manchmal so eine hellere Oxidschicht. Und wenn du das dann mit einem 600er oder 800er Schleifpapier wegschleifst, dann kommt so eine dunklere unten raus. Das ist auch irgendwie ganz fancy. Aber hat gut funktioniert. SG2 kannst du immer schön an der Luft harten. 1700 Grad Ofen und dann steht extra drin in der Anleitung an der Luft harten. Und mit dem Edelstahl außen dran passiert auch nicht viel, was das angeht. Dann habe ich noch eine Clipschief dazu gemacht in Lila. Und dann ging es heute raus. Ich bin gespannt, was der Kunde sagt. Ich finde es ganz cool. Die Griffschalen schön dünn gefräst. Geht ja easy bei G10. Es ist immer wieder verrückt, den Unterschied zu sehen zwischen G10, wie einfach sich das bearbeiten lässt, schleifen lässt und so. Und dann hast du so ein wirklich dichtes Leinemekater oder so, hast du einmal stumpfes Bandbraun. Ne? Es ist so verrückt. Und G10 juckt es halt gar nicht. Da kannst du mit jedem Band ran. Das braucht ewig, bis es überhaupt braun wird oder so zu kokeln anfängt. Ne? Klar hat es wahrscheinlich einen höheren Schmelzpunkt oder so, aber bei Mikata ist es manchmal so anstrengend. Das musst du immer so auf der Hut sein. Mit neuen Bändern und so. Aber das ist nun mal so. Und dann habe ich noch mit den Stegmessern angefangen, da war jetzt alles da. Die Klingen von Forgeworks, von der Wärmebehandlung. Das Holz war schon länger da. Habe ich angefangen, das Holz aufzusägen für 6 Stück. Die brauchen jetzt erstmal 6 Stegmesser und dann der Rest dann im Dezember, Januar wahrscheinlich. Also die anderen 6 plus vielleicht nochmal 6. Also auf jeden Fall nochmal 6 oder 12 zum Verkauf. Mal gucken, wie es läuft.
Ja.
Also die sind aber schon sehr zuversichtlich, dass sie weggehen werden. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Und da ging es halt, ey, neues Band drauf gemacht auf die Bandsäge. Habe ich mir extra aufgehoben fürs Holz. Alles schön durchgejagt. Ging gut auf der Milwaukee. Und dann die erste Seite plan gefräst von den Griffschalenhälften. Dauert natürlich alles immer. Dann alles mal 6, beziehungsweise mal 12. Dann 12 Griffschalen plan fräsen. Zwischendurch mal ein bisschen was anderes gemacht. Dann habe ich gestern mich an eine Klinge gewagt, weil da ist ja so dieser Tantuschliff, ne? Durch die Klingenform kannst du ja nicht alles in einem schleifen, sondern hast ja diese Tantuschspitze und von der Geometrie her muss die nochmal extra schleifen, weil die Hand dann kriegt dann einen anderen Winkel. Und da hatte ich halt ein Teststück gemacht vor ein paar Wochen und dann dachte ich, okay, komm, ich probier's bei einem mal. Weil das ist ja jetzt eine andere Vorgehensweise, weil die sind ja schon gehärtet, die Rohlinge, die ausgeschnittenen. Also kann ich ja gleich auf finale dünne oder dicke, je nachdem, schleifen. Und das ist ungewohnt, weil ich habe ja immer einen anderen Workflow. Also vorschleifen, harten, fertig schleifen. Und da kannst du halt direkt auf die finale Geometrie gehen. Und es war ganz interessant, da das mal auszuprobieren. Und dann auch die Spitze zu schleifen. Dann habe ich praktisch dann nochmal oben den Klingenrücken schwarz gefärbt mit einem Edding und dann nochmal angerissen, wo der Schliff anfangen muss, bis zur Spitze hin. Ne? Und dann so 2 Anrisse gemacht, damit ich ungefähr einen Winkel habe. Ne? Also von dem Anriss 10 mm weg von der Spitze und dann so 2 schräge Anrisse zur Spitze hin, damit ich ungefähr peilen kann, weil da bist du schnell mal weg, ne? Dann schleifst du die eine Seite wieder mehr, die andere wieder mehr und dann hast du irgendwann keine Klinge mehr. Und vor dem hatte ich Schiss. Aber es hat gut funktioniert, alles mit einem Scotch-Brite dann abgezogen. Ich hatte kurz die Idee von dem Handsanding, aber ich dachte, nee. Das gebe ich mir nicht bei 6 Stück A12 Seiten. Das lasse ich mal lieber so.
Ist schon nicht da ohne dann,
nicht,
ne?
Ja, da zahlen sie nicht genug dafür. Ja. Das mache ich nicht. Aber das sieht auch so gut aus wie ein Scotch-Brite. Und dann habe ich die so leicht überblendet, ne? Diese 2 Schliffe. Also die haben nicht so eine harte Kante, sondern ist so ein leichter Übergang, finde ich ganz cool. Wird, glaube ich, bei den nächsten dann geht es immer einfacher, ne? Mit der Spitze, da habe ich mir ein bisschen zu viel Stress gemacht, aber vorher die restlichen Griffschalen auf Dicke gefräst. Und dann habe ich noch die Zwischenstücke aus schwarzem G10 vorbereitet, die müssen auch noch auf Dicke gefräst werden, von 3 mm. Genau, und dann geht's da jetzt die Woche weiter mit Griff ausschneiden und verkleben und die Klingen schleifen und ja, ich bin zuversichtlich, dass ich da Ende der Woche, Anfang nächster Woche, die 6 fertig haben werde. Und dann können die da mal kann ich das denen mal schicken und dann können die da mal mit was anfangen. Ich glaube, irgendwann geht das Wintermenü los und dann wollen die, glaube ich, 6 Stück haben. Aber ist eine absolut coole Kommunikation. Finde ich sehr cool. Er fragt immer nach, wie es aussieht, und dann gebe ich ihm immer einen Statusbericht und dann sagt er cool und sagt immer, wie es bei denen so aussieht so und was die wann brauchen und so. Und das ist echt top. Also da hatte ich schon schlimmere E-Mail-Verkehre, ne, mit anderen Leuten. Aber
ja, das glaube ich.
Ist echt cool. Und dann erwähne ich, die hat immer dann, oder ihn, also den Dennis und das Hotel dann immer in den Storys und so. Und ist immer witzig, wie dann, oder was heißt witzig, ich finde es immer echt cool, was dann für Leute reinfollowen bei mir, ne? So, hier, keine Ahnung, der Küchenchef und der Küchenchef und da so ein Food-Typ und so. Und ich so, ja, kommt nur alle her. sehr gerne. Aber es ist schon krass, wie das dann, Networking einfach, ne? Also,
ja, voll, natürlich.
Das ist schon
da crazy. Da bist du ja halt in der richtigen Bubble direkt drin, ne?
Ja, mal gucken, wo das alles noch so hinführt. Aber ja, so viel zu den Projekten. Die Messer für Olching liegen noch da. Da muss ich mal gucken. Wenn jetzt die Stegmesser weg sind, gehe ich vielleicht an die. Müsste eh noch genug Zeit sein für München. Ansonsten verschiebe ich es einfach in Mai zur Knife, da mache ich mir jetzt auch keinen Stress, ganz ehrlich. Wenn es nicht wird, wenn es nicht passt, dann passt einfach nicht. Passt schon. Denke ich mir da. Ja. Genau. Und ansonsten, lass mich überlegen. Ja, was ist eigentlich von meinem langen Wochenende? Es hört sich immer so wenig an, aber bis du dann mal alles dann irgendwie gemacht hast und so und dann geht ja schon Zeit rum, ey. Allein schon so eine große Klinge Apex Ultra Handsenden, das ist schon crazy. Am Anfang denkst du, oh Gott, das wird doch nie was und dann irgendwann bist du dann doch durch und dann bist du fertig. Naja. Ich habe dann immer das Problem, vielleicht weiß da irgendjemand da draußen Hilfe. Ich habe dann die erste Seite fertig, klebe die dann ab, ne?
Aha,
oder ja. Vielleicht hast du eine Idee. Und leg die dann praktisch die zweite Seite zum Handset. Und dann mache ich ja, ich arbeite ja viel mit Fensterreiniger.
Mhm.
Und dann habe ich immer das Problem, weil ich klebe dann zwei Streifen Klebeband auf die fertige Seite. Und dann, wenn ich mit der zweiten Seite fertig bin, mache ich das Klebeband weg von der ersten Seite und dann habe ich, da wo sich die zwei Klebebandstreifen überlappen, habe ich so einen Strich durch die ganze Klinge durch. Aber es ist kein Kleber, sondern es ist wie, als ob dann da der...
Ja, das kenne ich.
Der durch die Kapillarwirkung oder so, keine Ahnung, zieht wahrscheinlich den Fensterreiniger da rein und dann hast du so eine schmale Linie Rost und dann musst du da nochmal drüber. Und das ist so anstrengend.
Also ich mache tatsächlich aber gut, bei dem Messer funktioniert das jetzt nicht. Normalerweise mache ich halt immer nur einen Streifen Klebeband.
Ja, das ist so ein dickes hatte ich nicht.
Ja, breites. Aber die ist ja überbreit, die Klinge. Stimmt, ja. Aber ich kenne das auch.
Das ist ein bisschen blöd. Natürlich, wenn man es jetzt mit viele Schleifen haben, mit WD-40 oder so, keine Ahnung, das ist natürlich das Problem natürlich nicht, weil da rostet ja nichts, oder? Aber das mit dem Fensterreiniger oder Glasreiniger ist schon ein bisschen nervig. Natürlich kannst du halt einfach nochmal drüber gehen, ne, und dann ist es weg, aber es hat nochmal ein bisschen extra Arbeit, das zu erledigen. Naja. Ich hab schon probiert, das irgendwie vorher ein bisschen einzuwachsen oder zu ölen, aber da hebt das Kleben auch nicht mehr gescheit drauf. Ne, das ist da so ein...
Ja.
Ja, Beschichtung drauf, was, keine Ahnung. I don't know. Und ohne Klebeband will ich es auch nicht da. Dann kannst du ja dann drauf rum und so.
Ja, genau, das geht auch nicht. Dann kriegst du nämlich solche kleinen... Wie beschreibe ich denn das? So kleine Pünktchen von der Reibung, was genau. Sich so dann...
Wenn dann irgendwie so ein kleines Korn da liegt oder so, dann reibt es dann auf der Stelle rum. Ja. Schauen wir mal.
Alte Handsanding.
Ja, hey.
So ist ich hatte jetzt überlegt, ich habe, also erstmal, das habe ich ja wieder überhaupt nicht verstanden, habe ich ja auch im Discord gepostet. Ich habe Sonntag die Säure aufgemacht und auf einmal ist die grün und trüb.
Ah, okay.
Statt klar und braun.
Das habe ich im Discord gesehen, ja.
Ja, und das ist mir schon mal passiert. Und ich weiß nicht, warum, weil letzte Woche im Kurs war es ja noch normal. Und jetzt gucke ich rein und die sieht so aus. Und ich check's halt überhaupt nicht, wie das wieder über die Woche von alleine passieren konnte. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da falsch ist. Wenn du so umrührst, wird die auch noch trüber, also da ist irgendwas ausgefallen, ich weiß echt nicht. Und ich hatte ja letzte Woche erst mal einen Kurs, wo da war ja nicht irgendwie Kupfer oder irgendwie sowas drin.
Aha.
Deswegen wirklich keinen Plan, was das sein könnte, warum die jetzt wieder so seltsam aussieht. Auf jeden Fall hat es noch normal geätzt, interessanterweise. Aber ich hatte überlegt, hatte ich auch letzte Woche schon mal drüber nachgedacht, ob ich mir jetzt nicht mal einen Kanister mit dem Gator Piss Heavy hole, wenn Albert es so lobt, dann glaube ich ihm, dass es gut ist und vielleicht probiere ich das dann mal aus. Weil das normale Gator Piss gab es ja schon eher gemischte Gefühle, hatte ich den Eindruck. Aber wenn das jetzt so viel besser ist, würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren wollen.
Ja klar, warum nicht?
Ja.
Ja, habe ich mir auch schon überlegt, das mir zu holen.
Jetzt ist natürlich lustig, jetzt steht in den Instructions, die sind based on a temperature of 65 to 75 degrees. So, was für Degrees jetzt? Fahrenheit oder Celsius? Wie viel sind denn 65?
Ja, ich glaube Fahrenheit, oder?
Fahrenheit. Das sind 18 Grad Celsius. Das ist schon wenig.
Ja. Bisschen weniger als Zimmertemperatur ist echt wenig.
Gut, 75 wären knapp unter 24 Grad, also Zimmertemperatur. Ja, gut.
Ja, müssen wir ausprobieren, ne? Ob das wirklich einen Unterschied macht, oder? Klar, ist natürlich 10 Grad schlecht. Und 10 Grad rüber vielleicht auch nicht so ideal, aber was willst du machen? Wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, kannst du auch nicht manchmal nicht so beeinflussen. Kannst du jetzt nicht in deinem Wohnzimmer eine Klinge ätzen oder so.
Nee, klar, ja, natürlich. Ja gut, wird wahrscheinlich dann halt einfach auch länger dauern.
Ja.
Das Problem habe ich auch immer im Winter, dass es einfach so kalt ist in der Werkstatt, dass du die Klinge da 2 Stunden reinhängst, sonst passiert trotzdem nichts. Merkt man doch schon deutlich, finde ich.
Ja, ah, ja, auf jeden Fall.
Ich finde es halt immer nervig, weil... Ich würde jetzt auch einfach sagen, okay, dann mache ich halt neues Eisen 3, eine neue Mische, ist ja kein Ding.
Aber ich finde es immer so nervig, das Zeug zu entsorgen. Weil das, ich meine, ja, da ich schon so ein bisschen aus dieser Richtung komme, werde ich das jetzt nicht einfach so wie die Amis in den Garten kippen, sondern will es halt schon ordentlich entsorgen.
Ja, das wäre dann eigentlich, ist es ein Gefahrstoff oder wie sieht es aus?
Ja, müsstest du zum Wertstoffhof bringen.
Schon, ne? In so einem Container.
In Speyer gibt es halt auch so ein Gefahrstoffmobil zweimal im Jahr, wo du alles kostenlos abgeben kannst, aber das ist halt immer unter der Woche. Und ich werde jetzt auch nicht einen Kanister Säure mit nach Frankfurt schleppen, nur damit ich sie hier kostenlos irgendwo ins Gefahrstoffmobil bringen kann.
Ja, klar.
Aber muss ich mal, ich würde jetzt wahrscheinlich, ich denke, ich hole mir einfach mal so einen 10-Liter Kanister. Und dann sammle ich erstmal alles und wenn der voll ist, dann muss ich mich halt drum kümmern.
Ja. Muss ich auch mal neu machen. Das alles. Ich habe überall so. Ich habe dann noch so ein halbes Einmachglas rumstehen, wo die Hälfte schon verdunstet ist, wo ich mal die Kupfersachen drin geätzt habe und so, damit ich das andere nicht kontaminiere. Aber muss ich auch erstmal alles sammeln und so. Das ist auch noch so auf der Liste, ey. Naja. Aber ich habe jetzt auch dann mir den Staubsauger, wo ich ja die Absauganlage, wo ich mir zum Staubsauger umgebaut habe, habe ich mir dann auch rausgeholt. Und weil das sind so viele Staub und Späne bei dem Holzfräsen, das ist irgendwann schon nervig. Und dann habe ich dann immer nach einer Griffschale habe ich immer alles weggesaugt und so. Und ich habe dann so eine 13er Nuss auf meinen Akkuschrauber drauf und habe da dann praktisch einen Vorschub gehabt, ne, an meiner Fräsmaschine.
Ja.
Weil das Kurbeln, da wirst du irre. Da denk ich mir so, scheiße, ich muss mir da irgendwas zusammenbasteln. Und ich hatte mal auf dem Schlagschrauber die Nuss drauf, aber da war das Problem, dass sie dann nicht lang genug war und der dieser Hebel an dem Rad dann immer an dem Schlagschrauber dran geschlagen hat und der Schlagschrauber hat keine Geschwindigkeitsstufen.
Nee, ja.
Also da musst du halt aufpassen. Ne? Zu schnell, dann verreißt sie halt alles. Und der Akkuschrauber hat ja ein 1 und 2 und bei 1 ist es echt easy, dann gibt's Gas und dann läuft der Fräser drüber mit der richtigen Zustellung und Drehzahl, ist es richtig gut und es stabilisierte Holz, das reißt doch nicht arg aus oder so. Das passt dann sehr, sehr gut. Und ab und zu mal ein bisschen weggesaugt und dann hast du da eine gute Halbautomatik. Wie bei so einer Knarre oder so.
Halbautomatik, ja.
Halbautomatische CNC-Fräse. Ja, aber ich sag mal, ich wäre aufgeschmissen. Ohne die und bei der Bauweise. Weil das kriegst du ja alles nicht so plangeschliffen. Kannst du komplett vergessen.
Ich hätte es mir diese Woche auch wieder gewünscht, so eine kleine Fräsmaschine. Mhm. Also, ist schon super praktisch.
Ja, natürlich könnte es immer ein bisschen größer und stabiler sein, ne? Aber man muss mit dem leben, was man hat. Mehr passt ja auch nicht rein in die Bude. Egal.
So ist ja, es. Aber jetzt geht's schon in großen Schritten für mich auf den Winter zu.
Oh.
Für mich ist der Sommer vorbei und nach dem Sommer kommt der Winter.
Scheiße, ohne Kompromiss.
Nee, und ich bin auch froh, dass dann, also jetzt drei Kurse hintereinander ist schon, das war schon wirklich heavy, vor allem mit den zwei, ich sag mal, Spezialkursen, die sowieso deutlich anstrengender waren. Ich bin auch echt froh über die Winterpause und ich werde dann die Zeit auch nutzen, ein bisschen in der Werkstatt was zu basteln wieder.
Okay.
So ein paar, ja, Instandhaltungsarbeiten nenne ich es mal. Wir kennen es ja alle. Und vielleicht auch schaffe ich sogar das ein oder andere größere Projekt, mal schauen. Und dann, wenn ich Bock habe, mache ich vielleicht noch ein, zwei Messerchen. Ein paar aufwendigere Sachen.
so auf jeden Fall der Plan. Aber ich bin ehrlich, wahrscheinlich zieht es mich im Winter sowieso wieder nicht in die Werkstatt. Also mal schauen.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja diese Idee in meinem Kopf, aber ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwie durchziehe. Ich habe ja so eine Werkzeugwand, ne? So vor ein paar Jahren da hingeschraubt, USB-Platte, dann dieses French Cleat-System, wo du da so eine Leiste mit so einer Schräge schneidest und dann das Gegenstück auch eine Schräge hat und das alles so einhängst und so. Ist so semi-geil. Weiß ich nicht, damals fand ich es irgendwie cool. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie die Idee, mir so alte Hängeschrank, ja, so ein Glas mit Glastüren, ne, so ein Vintage-Zeug, gibt's immer auf eBay Kleinanzeigen, also einfach so ein, wie nennt sich das? Ja, schon so einen alten Hängeschrank mit Glastüren, ja. Und da so ein paar hinhängen und da dann das Werkzeug reintun, ne? Oder dann vielleicht noch irgendwie so kleine Abteil, also so kleine Boxen reinmachen, wo dann einfach aufgeräumter ist und mehr Platz, wenn man mehr Platz hat als an dieser komischen Werkzeugwand, ne? Da kann man dann, glaube ich, schon mehr unterbringen und noch ein bisschen mehr Ordnung halten, weil es fliegt halt alles irgendwie doch in der Gegend rum, keine Ahnung. Und da bin ich immer gerade gucken bei eBay Kleinanzeigen, ob es da was in der Nähe gibt oder so. Den Rest stand so ein Hängeschränkchen mit Glastüren ein paar Häuser weiter für den Spommel. Und ich bin dann, ja, beim Bäcker, bin vorbeigefahren morgens und denke mir so, wenn ich nachher ins Geschäft fahre, dann nehme ich es mit, zack, war es weg, Spommel. Nicht mal eine halbe Stunde später oder so. Denke mir so, krass. Oh nee, das wäre so geil gewesen, das da reinhängen. Egal, da gibt es aber genug auf. Kann dann zeigen, manche wollen da viel Geld dafür, aber es gibt auch welche, die sind da günstiger. Und ich hätte auch gern so eine Art Apotheker / Schubladenschrank wie bei Alex Steel. Der hat so ein riesen Ding da stehen mit so ganz vielen Schubladen und dann halt einzelne Sachen drin. Das hätte ich auch gern, ey, damit man richtig Ordnung machen kann und nicht immer überlegen muss, oh, wo habe ich das hingelegt? Ah ja, stimmt, in die Schublade oder so. Sondern einfach ganz groß draufschreiben. Keine Ahnung, eine Schublade nur für Haken, eine Schublade nur für, weiß ich nicht, Schleifsteine oder so. Das wäre so geil. Aber mal schauen. Mal schauen. Ich muss gerade im Geschäft, weil wir gerade bei Sortieren sind, wir sind jetzt gerade am Umziehen, beziehungsweise schon fast umgezogen mit allen Maschinen. Und das ist halt ein Riesenaufwand, ne? Und wir haben für die Fräsmaschinen, die Werkzeuge, haben wir in so Schränken drin. Das sind so, ja, wie hoch sind die? 1,90 Meter oder so. Und die haben so Schubladen. Ja. So Schubladen drin, so Hochkantschubladen. Und weil da sind die ganzen Werkzeuge drin, also das sind alles Komplettwerkzeuge, also Fräser in der Aufnahme. Und die sind dann nach einer Zeichnung eingespannt, weil die Programmierer mit den Werkzeugen dann simulieren. Und da kann eigentlich dann kein Crash passieren, ne? Weil die dann nach einer Norm eingespannt sind. Und das wurde vor ein paar Jahren so festgelegt, ist so ein System. Und da gibt es jetzt halt mittlerweile über, keine Ahnung, 300 Werkzeuge oder so, 400 in den ganzen Schränken drin. Und die müssen natürlich auch mit rüber, ne?
Ja.
Und das heißt, es müssen die Schränke mit rüber und die Werkzeuge mit rüber. Du kannst aber nicht einfach so einen Schrank nehmen, einen vollen, und darüber tragen und dahin stellen, weil das geht vom System her allein schon nicht. Weil du meldest dich halt an den Computer an, gibst die Nummer ein, so eine sechsstellige Nummer, und dann ploppt es auf, das Werkzeug, wie viel drin sind in den Schränken, und dann kannst du halt eins rausholen. Oder einen Rüstplan von der Maschine, der dir sagt, okay, du brauchst so und so viele Werkzeuge. Dann meldest dich da an, hast so einen Warenkorb und dann kannst du die rausholen. Und die Synchronisation geht nicht so einfach. Das heißt, ich muss jetzt alle Werkzeuge händisch rausnehmen aus den Schränken, auf so große Wagen stellen, in so Steckbrettern, die rüberfahren in die andere Halle und da drüben in die wieder frisch aufgestellten Schränke jedes einsortieren.
Oh Gott.
Ja. Und das ist krass. Also die haben natürlich auch schon Werkzeuge da in der Halle, ne? Und dann musst du entweder dazu neu anlegen oder halt ist Bestand 0 von 0 und dann musst du halt dann auch wieder welche anlegen. Und dann musst du denen jedes Mal einen Platz geben in den Werkzeugschränken und jedes einzelne anpacken. Und ich mache das schon seit 4 Tagen oder so. Ich bin am Durchdrehen, ey. Es ist crazy. Und es hört nicht auf. Ja. Oh, das ist so krass einfach. Dann, keine Ahnung, auf so einen Wagen passen vielleicht 3 Schubladen, 2 Schubladen und da stehen halt 7 Schränke mit jeweils 4 Schubladen.
Boah.
Ja, das ist krass, wenn wir es gerade von einsortieren hatten. Aber das mache ich noch die nächsten paar Tage. Naja.
Ja, also bei mir auf der Arbeit wird gerade auch umgezogen, aber das ist so Pipifax dagegen.
Ja, oh, das ist Mann. Echt crazy. Die haben da auch so, diese Umzugsfirma kommt aus Neu-Ulm und die machen das alles und die haben so einen geilen 20-Tonnen-Kran. Ja, der krass. Ist aber relativ kompakt. Der hat aber so riesige Vollgummireifen, ne?
Aha.
Also wie Skateboardrollen, nur viel, viel, viel größer. Und der kann halt da 20 Tonnen heben, gell? Und der ist halt dann vielleicht so groß wie so ein 7,5-Tonner oder so. Also echt krass, was da mittlerweile geht an Technik.
Das ist echt Wahnsinn.
Ja. Dann heben die das immer auf so einen Tieflader, auf so einen kleinen. Und dann hängen die das an so einen Stapler und fahren die Maschine rüber. Das ist echt witzig. Naja, was alles so gibt, ne? Aber ja.
Ja, da bist du als Umzugsunternehmer auch am Schwitzen, oder? Wenn du so Maschinen am Haken hast.
Ja, die haben schon die eine oder andere runtergeschmissen oder so. Habe ich schon gehört. Oder ist runtergefallen. Oder die haben dann auch so ein elektrische. Früher hast du immer, also du stellst die dann immer auf so Panzerrollen, nennt sich das. Das sind so ganz kleine Rollen auf so einem Art Bock. Und dann früher hast du immer mit dem Stapler reingeschoben oder von Hand irgendwie noch geschoben oder so. Und jetzt mittlerweile haben die auch so ein elektronisches Ding, wo dann auch fahren kann. Das ist auch voll crazy. Dann fährt der da mit so einer Formbindung so eine 18-Tonnen-Maschine oder so durch die Gegend. Naja, nur so viel dazu. Genau, ey, ich würde sagen, wir sind gut in der Zeit. Wir haben viel geredet. Ich würde sagen, für dieses Mal war es das. Wer uns supporten will, kann das gerne machen auf Patreon. Da könnt ihr jeweils die Aftershow und die Hauptfolge einen Tag früher anhören. Ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten auf Link in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr uns gerne bewerten auf Apple Podcasts und auf Spotify. Und ja, würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche oder einfach nächstes Mal. Ne?
So machen wir's.
Alles klar. Dann bis denn.
Dann hau rein. Ciao, ciao.
Ciao.